Hast du, glaube ich, schon mal erzählt, wo der Professor Einstein einem geistlichen Frage gestellt hat? Ich erzähle es jetzt für die, die es noch nicht gehört haben oder sie es vergessen haben. Was würden Sie tun, wenn ich Ihnen mathematisch beweisen würde, dass Ihr Glaube falsch ist? Und Einstein ist jetzt nicht auf die Nase gefallen. Er hat ja schon etwas können leisten, auch intellektuell. Und der Geistliche, der hat nicht so lange müssen überlegen und hat dann ihm geantwortet, ja, Herr Professor, ich würde einfach warten, bis Sie Ihren Rechnungsfehler gefunden haben. Der Glaube, der lässt sich nicht einfach errechnen. Und er lässt sich nicht so beweisen, wie wir das gern wettet und im 20. Jahrhundert meinen zu brauchen. So, ein völlig stichhaltiger Beweis. Menschliche Erkenntnis kann den Glauben noch stichhaltig beweisen, noch stichhaltig widerlegen. Denn menschliches Denken ist und bleibt eingeschränkt. Wir leben nun mal im 20. Jahrhundert. Wir leben nun mal in der Schweiz. Mit unserem Denken und unserer Art zu leben. Und wir müssen nur ins Flugzeug sitzen und ein paar Länder weiterfliegen. Und wir würden auf einmal merken, dass Menschen dort vielleicht ganz anders denken, Sachen ganz anders beurteilen, als wir das tun. Menschliches Denken ist immer eingeschränkt. Und bis ins Letzte lässt sich auch Glauben nicht beweisen. Und das Wesen vom Glauben liegt ja gerade darin, dass ich auf etwas vertraue, das nicht ganz sich greifen lässt und auch nicht sichtbar ist. Glauben ist das grundlegende Thema, das uns durch die ganze Bibel begleitet. Und schon im Kapitel 15, also auf den ersten paar Seiten, lesen wir vom Abraham, dass der Abraham Gott geglaubt hat und das, dass er ihm vertraut hat, hat Gott ihm angerechnet zur Gerechtigkeit. Was Gott bei uns Menschen sucht, ist neben dem, dass er die Liebe sucht, dass wir ihn lieben, sucht er den unerschütterlichen Glauben. Ich kann auch Vertrauen sagen, das unerschütterliche Vertrauen. Ich kann Glauben sehr gut mit Vertrauen übersetzen. Und von meinem Verständnis von Liebe ist Vertrauen ein ganz wichtiger Aspekt unter dem grossen Namen Liebe. Keine Liebe ohne Vertrauen. Allen Widerwärtigkeiten entgegen sollen wir Gott voll und ganz vertrauen. Und unser Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen, der handelt von dem Glauben. Und zwar im Lukas-Evangelium Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Die Begegnung, wo Jesus hat, oder er hat sie eigentlich nicht, mit dem Hauptmann von Kapernaum. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag tot, krank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, diese Juden, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus zu ihm hin. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zum anderen, komm her, so kommt er her. Und zu meinem Knecht tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Findet Jesus Glaube? Jesus sagt da, so einen Glauben habe ich in Israel, in meinem Volk, wo ich für sie gekommen bin, nicht gefunden wie da bei dem Hauptmann. Jesus kommt von einer Reise zurück heim nach Kapernaum. Denn Kapernaum, das ist seine Stadt gewesen. Dort hat Jesus seinen Wohnsitz gehabt, während den 3 Jahren, wo er gewirkt hat. Am See Genezareth, im Gebiet Galiläa, liegt der Ort, eine Grenzstadt. Und durch die Grenzsituation bedingt, hat sich auch dort das Zollamt befunden, wo übrigens einer von uns sehr bekannten Zöllner tätig war, nämlich der Matthäus, der dann das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Er hat dort an dem Zollamt dient. Und ebenfalls durch die Grenzsituation verursacht, ist eine römische Einheit dort stationiert gewesen, weil das ganze Gebiet ist ja unter römischer Herrschaft gestanden. Und es ist ein Zenturion, hat man dem gesagt. Das entspricht einer Mannschaftsstärke von 100 Soldaten. Das ist ungefähr Kompaniegröße bei uns, also zu meiner Zeit. Ich weiss nicht, wie es heute Kompaniegröße ist. Aber ungefähr Kompaniegröße. Und darum übersetzt Luther in seiner Übersetzung einen Hauptmann. Reden vom Hauptmann, weil mit Centurion könnten wir in unserem Sprachgebiet nicht viel anfangen, wissen, was das wäre. Die römische Truppe hat dort müssen schauen, dass Ruhe und Ordnung erhalten bleibt. Eigentlich fast eine Art Friedenstruppe, die schaut, dass in diesen Gebieten Ruhe bleibt. In Kapernaum hat Jesus eigentlich auch viel Zeit verbracht, während seiner 3 Jahre, wo er das Reich Gottes verkündet hat. Und er ist immer wieder an den Ort zurückgekommen und die Bevölkerung hat sehr viel erlebt in Kapernaum. So hat Jesus dort den Besessenen geheilt. Er hat den Mann, der eine verdorrte Hand hatte, hat er wieder gesund gemacht, dass die Hand wieder gesund wird. Dort hat Jesus die grosse Rede gehalten vom Brot vom Leben. Johannes Evangelium 6, wo am Schluss alle vorgelaufen sind und nur noch seine Jünger zurückgeblieben sind. Dort hat er vom Boot aus zu einer grossen Menge predigt. Er hat in Kapernaum die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Er hat den geheilt, der durchs Dach vom Haus oben abgeladen wurde, ist ihm vor die Füße. Auch das ist in Kapernaum passiert. Und sogar hat die Stadt eine Totenerweckung erlebt, wo Jesus einen Toten auferweckt hat. Die Tochter vom Synagogenvorsteher Jairus. Jesus kommt also heim in seine Stadt. Und über das ganze Land ist ihm immer der Ruf vorausgeeilt, dass er kommt. Die Leute sind ihm nachgerannt. Wäre ich natürlich auch. Und vermutlich noch viel unter uns. Denn was alles passiert ist um Jesus, das haben Menschen angezogen. Und der römische Hauptmann, dem ist das auch nicht verborgen geblieben, was Jesus alles zu tun hat. Und ihm ist auch nicht verborgen geblieben, dass Jesus jetzt nach Kapernaum in die Stadt kommt, denn er hat ja müssen für Ruhe und Ordnung suchen und jetzt kommt auf das Mal so ein Menschentross in die Stadt hinein, dann ist natürlich das an einem Hauptmann gemeldet worden. Aber der Hauptmann hat nicht Angst gehabt, dass ihm in Kapernaum Unruhe gibt, sondern ihn hat etwas ganz anderes beschäftigt. Ein Knecht, der ihm sehr nahe steht, der ist todkrank. Und jetzt gehört er, dass Jesus in die Stadt kommt. Und er bittet die Ältesten von der Stadt, die jüdischen Führer in der Stadt, bittet er, dass sie doch Jesus mögen entgegengehen und Jesus an seiner Stelle bitten, dass der Knecht von ihm doch noch wieder gesund werden dürfte. Und so wie die Ältesten zu Jesus kommen, zeigt, dass der Mann sehr hochgeachtet war bei den Juden. Denn sie bittet Jesus, und wie sie dem müssen noch Nachdruck geben, sagen sie, er ist es wert, Jesus, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb, was für den Heiden sehr selbstverständlich war. Und er hat uns sogar die Synagoge erbaut. Und die Synagoge hat Jesus selber sehr gut gekannt, weil er dort innen ja auch ein- und ausgegangen ist. Mit viel Eifer setzen sich die Ältesten ein. Sie wollen Jesus für die Sache gewinnen. Denn sie haben gemeint, sie müssen Jesus von dem wirklich ernstlich, eindringlich überzeugen. Denn der Hauptmann war kein Jude, sondern ein Heid. Und Jesus ist zu den Juden gesendet. Das Verhältnis von Juden und Heiden war nämlich sehr, sehr schlecht. Einerseits hat man die Juden gehasst, wegen ihren besonderen Ordnungen und Gepflogenheiten von ihrem Glauben, namentlich wegen dem Verbot vom Genuss vom Schweinefleisch und auch wegen der Feier vom Sabbat. Die Juden haben viel Spott auf sich gezogen. Andererseits sind die Heiden von den Juden, oder haben die Heiden von den Juden oft verachtet worden. Die Heiden sind in ihren Augen Gottes Feinde gewesen, während sie doch als Juden seine Freunde sind. Es ist eine grosse Kluft zwischen Juden und Heiden bestanden. Und es ist einem Juden nicht erlaubt gewesen, jüdisches Vieh in ein heidnisches Gasthaus zu unterstellen. Nur als ein Beispiel, und da könnte man noch hunderte so Regeln anführen. Und darum versuchen jetzt die, die Jesus darum bittet, was da, dass sie den Knecht heilen, für den Heid zu gewinnen. Er gehört eben zu diesen Ausnahmen. Zu denen, die das Volk Israel lieben. Er hat ihnen sogar die Synagoge gebaut und Jesus hat die ja gekannt. Der Hauptmann hat es nötig gehabt, Fürsprecher vorauszuschicken. Er hat sich selber geniert, er hat sich selber nicht für würdig gehalten, Jesus zu begegnen. Das war nicht arrogant, dass er gedacht hat, ja, ich bin Hauptmann und ich bin eigentlich in dem Ort, habe ich die grösste Macht und sage, ich tue mich nicht so erniedrig und gehe da zu irgendeinem Jude. Das war ganz ein anderes Motiv. Er hat sich gar nicht würdig geachtet, Jesus zu begegnen. Und darum schickt er die Juden, weil er den Eindruck hat, ich als Heid kann doch nicht dem Jesus begegnen. Der Hauptmann hat also die Eindruck gehabt, er hat die Fürsprecher nötig. Und die meisten von uns sind Heiden. Und wir könnten eigentlich die gleiche Bedenken haben. Aber wir brauchen heute keinen menschlichen Fürsprecher mehr. Wir brauchen keine Delegation von Erwählten, die wir einsetzen müssen, die uns vorausgeht, dass wir Zugang haben. Wir haben es gehört in der Psalmlesung, werden wir auffordern, das gilt auch für Christen, schüttet euer Herz aus vor Gott. Wir haben direkten Zugang. Wenn wir an Jesus glauben, so haben auch wir als Heiden direkten Zugang zu Gott und wir können ihm unsere Anliegen unterbreiten. Und für uns ist das schon so selbstverständlich, theoretisch, dass uns oft gar nicht bewusst ist, was für ein Vorrecht das ist. Dass wir den Zugang, direkten Zugang zum Schöpfer haben. Der Paulus lehrt diesbezüglich Gemeinde in Ephesus über Juden und Heiden. Und da wird deutlich, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Und er sagt, durch ihn, durch Jesus, haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater, sowohl Juden wie auch Heiden. Das ist gar nicht selbstverständlich. Dass das möglich ist, hat Jesus gemacht. Dass wir den Zugang haben. Wenn wir an Jesus glauben und unsere Sünden vergeben sind, brauchen wir keinen Vermittler. Wir haben direkten Zugang. Und ich höre manchmal am Sonntagmorgen noch auf Radio DRS2 die Schriftlesung. Und jeden Sonntagmorgen Schriftlesung am Radio. Und heute war Offenbarung. Ich weiss nicht, wer es auch noch gehört hat. Wird sehr gut gelesen. Und in dieser Offenbarung ist gerade die Stelle gekommen, wo praktisch der Thronsaal Gottes beschrieben wird. Und da wird gesagt, dass mit dem Regenbogen und dann die 24 Throne, dann wie vom Thron aus Blitz und Donner kommen. Also einfach den Versuch, die Heiligkeit, die Würde, die in der Gegenwart Gottes herrscht, zu beschreiben. Und wenn das jetzt heisst, dass wir durch Jesus freien Zugang haben zu dem heiligen, allmächtigen Gott, ist das einfach nicht selbstverständlich, sondern ein grosses Geschenk. Wir haben Zugang, wir können zu Gott sagen, Vater. Es ist schön, dass wir den Zugang haben. Es braucht keine Heilige, die zwischen Jesus und Gott stehen. Sie sind überflüssig. Ja, es ist sogar verwerflich, wenn wir Menschen zwischenschalten wollen und einen Hürdenlauf machen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Denn Jesus hat den Zugang frei gemacht. Der römische Hauptmann hatte recht gehabt, dass er seine Leute vorausgeschickt hat. Er hat sich richtig eingeschätzt. Wir sind privilegiert, weil wir nicht auf Menschen angewiesen sind. Durch Vergebung von unserer Schuld haben wir einen direkten Zugang und wir können mit Gott reden über alles, was uns bewegt. Und obwohl der Hauptmann jetzt ein Heid war, hat Jesus doch die Bitte ernst genommen und ist dann mit diesen Leuten in Richtung Haus von dem Hauptmann gegangen. Und dem Hauptmann ist das natürlich gemeldet worden. Jetzt kommt Jesus zu deinem Haus. Er ist auf dem Weg zu dir. Er hat Bitte angenommen von den Ältesten. Und jetzt passiert nicht das, was man eigentlich würde erwarten, dass der Hauptmann wartet, bis Jesus ins Haus kommt oder ihm entgegenrennt mit dem Kranken, sondern er schickt wieder andere Leute, seine Freunde und sagt, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich bin nicht würdig, dass du mir begegnest und schon gar nicht, dass du in mein Haus hineinkommst. Die Ehre, die steht mir nicht zu. Er hat nicht wollen, dass Jesus in den Augen von den Juden sich verunreinigt wegen ihm, weil es ist an einem Juden nicht gestattet, unter das Dach von einem Heiden zu gehen. Und die Würdigung, die hat er nicht wollen in Anspruch nehmen. Sein Anliegen war, dass sein Knecht, den er so gern hat, dass er ihn zurückgewinnt. Und er hat es nicht für nötig gefunden, dass wegen dem Jesus in sein Haus muss kommen. Das wäre zu viel eher gewesen für ihn. Und er sagt ihm, du musst ja nur ein Wort reden. Dann passiert es. Und jetzt macht er einen Vergleich mit seiner Aufgabe. Er sagt, schau, ich bin auch ein Mensch von der Obrigkeit. Mir ist Macht gegeben. Und wenn ich meinen Knechten sage, geh dort hin, geht er dort hin. Wenn ich sage, komm da hin. Und wenn ich sage, tu das, dann tut er das. Er ist ein Mensch von der Macht, von der Obrigkeit. Und seine Untergebenen hören auf seine Befehle. Seine Stellung erlaubt ihm, so zu handeln. Und der Hauptmann, der hat jetzt gesagt, schau, Jesus, wenn ich das kann, als ein Hauptmann, der 100 Leute unter sich hat, so kannst doch du einfach das Wort reden und mich nicht wie gesund. Mit anderen Worten, du bist doch viel mächtiger. Der Hauptmann hat etwas nicht gemacht, was Jesus immer und immer und immer wieder begegnet ist im Volk Israel. Er hat Jesus nicht getestet, ob er es echt kann oder nicht. Sondern ist schlicht davon ausgegangen, Jesus kann das. Er hat nicht schauen, ist Jesus vielleicht zu einer Heilung begabt? Kann er das? Und es wäre noch interessant zu sehen, wenn jetzt gerade mein Knecht gerade krank ist und Jesus kommt gerade mal schauen, wie so ein Wunder passiert. Er hat nicht an Wunder geglaubt, sondern er hat gewusst, dass Jesus König aller König ist und Herren aller Herren. Er hat an Jesus geglaubt, nicht an Wunder. Darum sagt Jesus schlussendlich, so einen Glauben ist meine Söhne nicht begegnet. Jesus ist Herr aller Herren, er ist Herr über Leben und Tod. Und wenn Jesus das ist, dann weiss der Hauptmann, dann muss Jesus das Wort haben und es passiert, passt da. So bin ich als Hauptmann. Er hat Jesus erkannt in seiner Macht und Herrlichkeit. Jesus hat auch verstanden, dass der Hauptmann nicht das Wunder gesucht hat, nicht eine Attraktion zum Erzählen, dass er jetzt noch besonders geachtet ist von dem Jesus und dass er plagieren mit dem Wunder, sondern er hat gelitten wegen seinem Knecht und er hat gewusst, Jesus ist alle Macht gegeben und wenn er das Wort spricht, passiert es. Er hat nicht an Wunder geglaubt, sondern an Jesus. Und an seine Möglichkeit. Hast du den Glauben und das Vertrauen in Jesus? Das ist Voraussetzung für alles Beten und für alle Bitten. Dass wir Jesus anerkennen in dem, was er ist, in seiner Macht und Herrlichkeit. Beten hat nur Sinn, wenn wir Jesus alles zutrauen. Wenn ich glaube, dass er wirklich der wahre Gott ist und dass es neben ihm keine Alternative gibt, kein anderer Gott. Keine Wahlmöglichkeit, dass ich sage, ja, ich frage jetzt Jesus oder den Schöpfer oder ich frage irgendeinen anderen, ich muss dann noch überlegen, wen ich will fragen, sondern dass ich weiss, es gibt keine Alternative, nur ein Gott. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Glaubst du, dass Jesus der wahre Gott ist, der Messias, der Christus? Anerkennst du Jesus, wo alle Macht gehst im Himmel und auf Erde? Als der wirkliche, wahre Herr. Der Jesus, der am Kreuz gestorben ist für deine Schuld. Der, der die Strafe, die du verdienen würdest, bereit ist, auf sich zu nehmen. Und wenn du das glaubst, dann wirst du gerettet. So sagt der Paulus, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und das hat genau der Hauptmann gemacht, durch seine Aussage. Er hat bekannt, dass Jesus der Herr ist. So einem Glauben ist Jesus in Israel nicht begegnet. Dass da wieder ein Heil bekennt, du bist Herr, dir ist alle Macht gegeben. So sagt der Paulus. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, vertraust, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Du darfst in einem Gebet Jesus, der Schöpfer, im Himmel anrufen und ihm deine Sünden bekennen und er wird dich erlösen. Er wird dich aber nur erlösen, wenn du glaubst, dass er der wahre Gott ist. Und nicht, wenn du denkst, ich probiere es mal mit Jesus und wenn es nicht funktioniert, probiere ich es mit Zeppem und wenn der nicht funktioniert, mit dem anderen. Jesus lässt sich nicht testen. Und Gott lässt sich nicht ausprobieren. Sondern Gott ruft und er erwartet von uns eine Antwort. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann will er, dass ich wirklich davon ausgehe, wie der Hauptmann, dass er der Herr ist. Dass es keinen anderen Gott gibt. Und dann wirst du gerettet. Und wer da noch nicht gerettet ist, dem tue ich gerne helfen und die Schrift das aufzeigen, wie das geht. Nicht im Sinn, dass ich für ihn bete als Vermittler, sondern im Sinn, dass ich zeige, wie man zu Jesus kommt. Jetzt ist Jesus völlig erstaunt über den Glauben vom Hauptmann. Er dreht sich um zur Volksmenge, wo ihm folgt und sagt, solche Glauben habe ich noch nie gesehen in Israel. Bei keinem Jude hat Jesus solche Glauben gefunden. Freude, Interesse an Wunder sind ihm überall begegnet. Sogar überschwängliche Freude, überschwängliches Interesse. Aber solche Glauben hat er nicht gefunden. Dass man einer sagt, Jesus macht das Wunder, macht das Wunder. Oder zeig mal, was du kannst. Oder wir wollen mal sehen. Allemal. Aber so einen Glauben hat er nicht gefunden. Der Glaube besteht darin, dass der Hauptmann Jesus erkennt und anerkennt als Sohn Gottes, als Sohn vom Schöpfer, dem, wo alle Macht gehst, im Himmel und auf Erde. Und tatsächlich, wo die Boten zurückkommen, ist der Knecht gesund. Findet Jesus echt Glauben bei uns? Die, die wir Jesus kennen, der Glaube, wo der Allmacht Gottes vertraut, wo weiss, dass Gott kein Ding unmöglich ist? Oder gehen wir in unserem Denken und in unserem Sicherheitsdenken, wo wir geprägt sind von unserer Art zu leben, gehen wir da nicht oft von unseren Möglichkeiten aus? Ist unser Denken nicht bestimmt vom Menschenmöglichen? Und wenn den Gott dann noch etwas dazu tut, ist es ja schlecht, wenn es Menschenmögliche noch leichter geht. Entscheiden wir nicht allzu oft, was Gott möglich ist und was nicht möglich ist, nehmen wir oft die Entscheidung nicht ab. Müssen wir nicht wieder viel mehr lehren? Gerade in einer Gesellschaft, wo alles machbar machen will und machbar gemacht hat, offenbar, wieder zu dem fundamentalen Vertrauen zurückzufinden, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Sei es als Gemeinde oder sei es im Persönlichen. Ich kenne die Spannung von Leichtfertigkeit und Glauben. Wir werden aus dieser Spannung nie erlöst werden, solange wir auf dieser Welt sind. Aber denken wir an Menschen möglich, oder denken wir an Gottes Mögliche? Das Gottes Mögliche muss unsere Perspektive sein. Trauen wir Jesus zu, dass er nur ein Wort reden muss und es geschieht, was denn seinem Willen entspricht? Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Wir müssen wissen, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Aber wir müssen auch wissen, dass das nicht heisst, dass er jeden persönlichen Wunsch von uns erfüllen muss, denn er ist nicht ein Automat, wo man ob ein Gebet hineingeht und unten dann die Erfüllung rauszieht. Gott ist nicht da, um uns ein angenehmes Leben zu schaffen, um uns herumzukreisen. Gott soll nicht um uns herumkreisen, sondern wir sind da, um Gott zu dienen. Mit allem, was uns anvertraut ist. Wir sollen um Gott herumkreisen. Wir sollen seine Anliegen zu unseren Anliegen machen. Wenn wir den unerschütterlichen Glauben leben, so wissen wir, dass Jesus nur ein Wort reden muss und unsere Bitte ist erfüllt. Und wenn unsere Bitte nicht erfüllt ist, so nach unseren Vorstellungen, dann wissen wir, Jesus müsste nur das Wort sprechen und sie würde erfüllt. Auch wenn er sie nicht erfüllt. Ich weiss, er müsste nur das Wort sprechen und sie würde erfüllt. Aber Jesus scheint seinen Grund zu haben, warum er das nicht macht. Nur eins muss klar sein. Wenn wir nicht felsenfest davon überzeugt sind, dass Gott kein Ding unmöglich ist, dann werden wir schwerlich Gottes Antworten bekommen und wir werden schwerlich erfahren, dass Gott unsere Gebete erhört. Das sagt der Jakobus im Zusammenhang mit der Weisheit. Wo er sagt, wir sollen Gott bitten, wenn einem Weisheit mangelt. Dann sagt er etwas ganz Interessantes. Er bittet aber im Glauben, also im Vertrauen, und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das heißt, das tiefe Vertrauen in Gott, dass ihm alle Macht gibt, dass er zu allem fähig ist, auch was unmöglich scheint. Und das zu erleben, dass Gott auch da Weg öffnet, ist nur möglich, wenn ich an dem nicht zweifle, wenn ich ständig zweifle, ob Gott kann oder nicht. ob Gott Weisheit schenkt oder nicht. Ich bitte jetzt mal Gott um Weisheit und jetzt mache ich dann etwas und dann denke ich, oh nein, es hätte mir sie nicht gegeben. Das ist ein Zweifler. Ich habe das mir auch schon, müssen mich richtig zusammenreissen. Ich tue das übrigens noch viel beten für Weisheit, das habe ich ziemlich nötig. Und nachher, wenn ich das bete, und nachher komme ich manchmal auch wieder in den Schleuder und dann denke ich, hätte mir jetzt Weisheit gegeben oder nicht? Und dann sage ich mir, ich will jetzt nicht zweifeln, ich habe Gott bittet und ich traue ihm das zu und da halte ich jetzt fest. Und jetzt mache ich weiter, jetzt gebe ich nicht auf. Gott hat gesagt, wenn ich nicht zweifle. Und ich will ihm jetzt vertrauen, ich will nicht hin und her geworfen sein. Jesus findet Glaube und interessant ist, dass da Jesus Glaube findet, wieder einmal mehr bei einem Heiden und nicht bei einem Juden. Das war schon im Alten Testament gewesen, wer sich an die Geschichte mag erinnern vom, wie hat er jetzt geheissen? Naaman, danke. Vom Naaman. Das ist auch wieder Volk Israel, verwirft der Prophet, aber ein Heid kommt und vertraut am Vertreter Gottes. Jesus hat in Kapernaum kein Glauben gefunden, obwohl er viel bedeutende Wunder dort gemacht hat. Und ein Heid hat dort vorbildlichen Glauben gezeigt und Jesus spricht auch später ein Urteil über Kapernaum. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Jesus hat Gericht gesprochen über das Volk, wo ihm eben nicht glaubt und nicht vertraut hat. Jesus hat Glauben gefunden, dort, wo man eigentlich nicht erwartet. Wir sind Kinder Gottes. Wir glauben, die meisten von uns, an Jesus. Wir glauben, dass Jesus der einzige wahre Sohn Gottes ist. Und von uns erwartet Jesus und der Schöpfer, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Findet Jesus den Glauben bei uns heute? Bei mir und bei dir? Bei uns als Gemeinde? Das feste Vertrauen, dass ihm kein Ding unmöglich ist. Ich wünsche es uns. Und ich denke, es ist vermutlich für Sie wie auch für mich eine Herausforderung in unserer Gesellschaft von der Machbarkeit. Das Vertrauen, das kindliche Vertrauen voll und ganz zu leben. Dass wir sagen, und Gott ist kein Ding unmöglich. Und dass wir können warten und wissen, dass Gott handeln kann über unser Vermögen raus. Und wenn er das nicht tut, dann denke ich, dann haben wir auch als Gemeinde keine Chance. Die Gemeinde lebt eigentlich von dem, dass Gott handelt und eingreift. Und so möchte ich uns einfach ermutigen, das zu lernen, vielleicht die ganz kleinen Schritte im alltäglichen Leben, Jesus zu vertrauen. Vielleicht mal entscheiden, wo man vielleicht so schnell entscheidet, vielleicht mal denken, ich bete jetzt doch noch zuerst dafür. Und ich will jetzt da Jesus vertrauen, ich will neu mit ausharren und warten, bis ich eine Antwort habe, nicht gerade einfach reinschiessen und ruckzuck machen. Wir, denke ich, müssen das besonders lernen. Weil für uns so viel machbar ist. Und wir werden im Spannungsfeld bleiben von Leichtfertigkeit und von Vertrauenslosigkeit. Das riesige Spannungsfeld steht vor uns. Und ich hoffe, dass das Wort uns auch ein bisschen hilft, Vertrauen in Jesus zu stärken. Ich danke dir, Vater, dass du dir alle Macht gibst im Himmel und auf Erden. Und ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist. Und du siehst auch gerade, wie wir an dem Punkt in unserer Gesellschaft doch viel auch zu schaffen haben, als Menschen, die an dich glauben, weil bei uns so viel machbar ist. Das ist ja in vielen Sachen auch positiv.
Aber dass wir in der Gefahr stehen, uns nicht in dem Maß auf dich zu verlassen, dir zu vertrauen, wie wir das eigentlich können und sollen. Und es würde mich freuen, wenn du in unserer Mitte bist und du könntest sagen, jawohl, ich finde Glauben. Ich finde ein Vertrauen, ein kindliches Vertrauen in mich. Und dass du dich über uns freuen kannst, als die, die dich lieben und dir dienen wollen und dir nachfolgen und dich ehren. Lob und Dank sei dir. Amen.